Auch von mir ein herzliches Grüß Gott heute Morgen. Ich freue mich sehr, bei euch zu sein. Wir stehen ja mittendrin jetzt in diesem Richterbuch, diesem, glaube ich, durchaus eigenartigen Buch. Und jetzt stehen wir vielleicht noch an der eigenartigsten Stelle im Richterbuch. Das ist die Simson-Geschichte. Also wer letztes Mal nicht da war, letztes Mal kam so der Werdegang Simsons bis zu seiner Geburt, war da Thema. Wem das jetzt nicht so präsent ist, durchaus einfach nochmal lesen ab Kapitel 13 im Richterbuch. Und heute steigen wir ein, wo der Richter Simson und Richter waren damals so Führer auf Zeit des Volkes, so Könige auf Zeit sozusagen. Also nicht Richter wie bei uns, die irgendwie immer nur im Gerichtssaal Recht sprechen, sondern waren Führer des Volkes, die Gott berufen hat zu bestimmten Zeiten. Und jetzt kommt dieser Richter Simson, der von Gott einen Auftrag hat, nämlich das Volk Israel von den Philistern zu befreien. Und ich lese uns mal die ersten drei Verse. Wir lesen heute auch nicht das ganze Kapitel, das dran wäre, sondern nur bis Vers 9. Aber jetzt mal die ersten drei Verse. Und Simson ging nach Timna hinab. Und er sah in Timna eine Frau von den Töchtern der Philister. Und er ging wieder hinauf und berichtete es seinem Vater und seiner Mutter und sagte, ich habe in Timna eine Frau von den Töchtern der Philister gesehen. Und nun nehmt sie mir doch zur Frau. Da sagte sein Vater zu ihm und auch seine Mutter, gibt es unter den Töchtern deiner Brüder und unter meinem ganzen Volk keine Frau, dass du hingehst, eine Frau zu nehmen von den Philistern, von diesen Unbeschnittenen? Simson aber sagte zu seinem Vater, diese nimm mir, denn sie ist in meinen Augen die Richtige. Es gibt nicht so arg viele Bibelstellen, bei denen es so sehr darauf ankommt wie bei unserer Stelle, dass man die richtige Brille beim Lesen aufhat. Sonst ist es eine ganz seltsame Geschichte, die Simson-Geschichte. Beim Lesen stellen sich einem unweigerlich ganz viele Fragen, die man gar nicht so schnell beantworten kann. Wenn man zum Beispiel die archäologische Brille aufhat, dann kann man da eventuell ein paar interessante Dinge entdecken. Wenn man die Vernunftsbrille aufhat, die Brille der Aufklärung, dann wird man die ganze Geschichte in die Mülltonne kippen. Denn dass es da jemand geben soll, dem Gott übernatürliche Kraft gibt, das glauben wir ja gar nicht. Das kennt man ja nur von Obelix, der als Kind da bekanntlich in diesen Zaubertrank des Druiden gefallen ist. Aber da glauben wir schon eher sowas, als dass wir glauben, dass ein realer Gott in diese Welt real eingreift. Gut, das mit dem Obelix und Zaubertrank glauben wir letztlich auch nicht. Ne? Man kann auch so eine Antirassismusbrille aufsetzen und sich dann verwundert abwenden, weil Gott deutlich sagt, dass man keine Frau aus einem anderen Volk heiraten soll. Ja, darf ich denn jetzt keine Französin heiraten oder was? Oder darf ich als echter Schwabe keine Hessin heiraten? Das wäre sicher ein weiser Rat, glaube ich. Die kulturellen Unterschiede sind zu groß. Aber natürlich, dieses Denken passt nicht mehr in unsere Welt, in unsere Zeit, klar. Wir hatten, als ich im Bengelhaus war, ganz am Anfang, ich wollte die Geschichte eigentlich gar nicht erzählen, aber jetzt brauche ich halt dann ein bisschen länger, wenn ich die Geschichte auch noch erzähle. Da gab es immer so WGs, 10 Leute zusammen auf einem Stock, die sich die Küche geteilt haben und 2 Klos und 2 Duschen. Und wir waren 9 Schwaben und ein Pfälzer. Und wir haben dem tatsächlich, das war so die Zeit, wo es so die ersten Computer gab, ich hatte den Luxus, dass ich einen hatte, weil ich vorher schon ja irgendwie was anderes studiert hatte. Man konnte so Schriftstücke aufsetzen, die ganz offiziell ausgesehen haben, so richtig ausgedruckt und so, nicht mit Schreibmaschinen getippt. Das haben wir dann auch gemacht und wir haben diesem Pfälzer Kollegen ganz am Anfang einen Brief geschrieben mit dem Kopf vom Bürgermeisteramt in deren Dingen, dort ist das Bengelhaus, und haben ihn darauf hingewiesen, dass seine Aufenthaltsgenehmigung noch fehlt, dass die noch nicht vorliegt und dass er den Sprachkurs Schwäbisch für Nichtschwaben noch dringend besuchen müsste und da auch einen Nachweis vorlegen müsste. Und dieser Kollege ist tatsächlich dann zum Bürgermeisteramt gegangen mit diesem Papier Und hat es da vorgelegt und hat nicht genau gewusst, was er damit anfangen soll. Wir dachten, das ist völlig klar, dass es ein Spaß ist. Aber wenn du so ein Papier vom Amt kriegst, dann wirst du ja erstmal so ein bisschen innerlich steif und denkst, oh, was mache ich falsch? Ne? Also es ist mit den Kulturunterschieden ist es so eine Sache irgendwie. Man könnte in der Geschichte auch die Tierschutzbrille aufsetzen. Da kann man sich nur entsetzen. Wie ein Simson einfach einen Löwen zerreißt, wird man nachher nur lesen. Und im nächsten Kapitel kann man nachlesen, wie der Simson 300 Füchse fängt, sie am Schwanz zusammenbindet, anzündet und durch die Felder jagt. Und das alles mehr oder weniger im Auftrag und in der Kraft Gottes. Bei unserer Löwenbegegnung, die wir nachher nur lesen, da steht extra da, da kam der Geist des Herrn auf ihn und er zerriss den Löwen. Oder später in unserem Kapitel, das könnt ihr selber lesen, der Geist des Herrn kam über ihn und er erschlug 30 Mann. Natürlich kann da kein Mensch irgendwie legitimieren, dass man, wenn man eine verlorene Wette nicht bezahlen will, so war das damals, dass man dann einfach ein paar Leute um die Ecke bringt. Jetzt kann man fragen, aber warum kann man das denn nicht aus diesen Stellen begründen, dass man irgendwie Füchse anzünden darf oder Löwen zerreißen darf? Warum kann man das nicht aus dieser Stelle begründen oder dass man Feinde Gottes erschlagen darf? Warum kann man das nicht begründen aus dieser Stelle? Steht doch da. Und da müssen wir antworten, weil das alle anderen Stellen der Bibel, vor allem die Stellen im Neuen Testament, nicht hergibt. Die Stellen geben das nicht her. Wir müssen einzelne Stellen, vor allem die sehr seltsamen, immer ins Verhältnis bringen mit anderen Stellen aus der Bibel. Zum Beispiel mit dieser Stelle, du sollst nicht töten. Da müssen wir überlegen, wie passt das jetzt zusammen. Und deshalb muss man die richtige Brille aufsetzen, sonst gehen wir nachher betröppelt heim und sagen, wir haben jetzt in der Bibel gelesen, die Nachbarn, die nicht an Gott glauben, die können wir jetzt alle um die Ecke bringen. Ja, komisch. Und die Brille, die wir brauchen, die steht in 2. Timotheus 3, Vers 16. Da steht es mal so, alle Schrift, und damit meint, ist die ganze Bibel gemeint, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, man könnte auch übersetzen zum Unterricht oder zur Unterrichtung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig ist, für jedes gute Werk ausgerüstet. Das nehme ich ernst. Alle Schrift ist von Gott. Die Bibel ist von Anfang bis Ende wirklich Worte von Gott. Und die ist für uns gut, dass wir Unterricht bekommen, dass wir unsere Schuld erkennen, dass wir zurechtgewiesen werden und dass wir lernen, wie Gott uns gerecht macht. Das heißt in der biblischen Sprache, wie Gott uns so ansieht, dass wir eigentlich wieder alle Tatsachen doch zu ihm passen. Und das lernen sollen wir aus jeder Schriftstelle irgendwie lernen. Also was lernen wir für unser Leben und vor allem für unser Leben mit Jesus aus dieser Simson-Geschichte? Wer letzten Sonntagabends da war, bekommt jetzt ganz kurze Wiederholung. Ein paar Dinge muss ich nochmal wiederholen von letzten Sonntag. Wir müssen mal festhalten, wenn wir die Simson-Geschichte anschauen. Erstens, der Simson hat ganz besondere Gaben von Gott bekommen, übernatürliche Kraft. Aber Begabungen, die man von Gott bekommt, auch Gnadengaben, das sind Gaben, die Gott uns in übernatürlicher Weise schenkt, das sind keine Garantie dafür, dass wir ein Leben leben, das Gott gehorsam ist und ihn ehrt. Die Begabungen, die Gott uns gibt, sind keine Garantie dafür, dass wir den Auftrag, den Gott uns gegeben hat, treu erfüllen. Das lerne ich schon mal aus dieser Simson-Geschichte. Es gab in der Christenheit oft eher unbegabte Menschen, die Gott treuer waren und ihm mit mehr Disziplin gedient haben, als manche, die von Gott hochbegabt wurden. Der ganze Korintherbrief ist davon auch ein Zeugnis eigentlich. Das nächste, was man bei Simson vielleicht festhalten muss, der Simson war ein Starker, der aber an entscheidender Stelle ganz schwach war. Er hatte zwar übernatürliche Kraft, aber er hatte keine Gewalt über sich selber. Und vor allem nicht über seine Augen. Er hat sich halt verliebt in die Philisterinnen, obwohl er die Philister bekämpfen sollte. Denn wie gesagt, die Philister waren immer die Feinde Gottes, so durch die ganze biblische Geschichte hindurch. Aber jetzt kämpf mal gegen die Philister, wenn du in sie verliebt bist. Eines Morgens wacht der Simson auf und stellt fest, dass er jetzt gefesselt ist. Und zwar gefesselt von denen, die er hätte besiegen sollen und die er hätte auch besiegen können. Aber dadurch, dass er seinen Auftrag nicht wirklich ernst genommen hat, dass ihm andere Sachen wichtiger war, wurde er plötzlich von dem, den Gott als freien Menschen in diese Welt gesetzt hat, wurde er gebunden, und zwar gebunden von dem, was er hätte überwinden sollen. Das lernen wir bei ihm, wie ein freier Mensch gebunden werden kann. Und ehrlich, ne, manche von uns können da ein Lied davon singen. Wie wir plötzlich merken, wir sind gebunden, wir können gar nicht mehr selber entscheiden, was wir wollen. Wir sind in so eine Bindung geraten von Angewohnheiten, von bösen Dingen. Wir lernen aber übrigens bei Simson auch, wie ein Gebundener frei werden kann von dieser Bindung. Das hat immer was damit zu tun, dass dann da steht, und der Geist des Herrn kam über ihn. Dann konnte er diese Fesseln abstreifen. Also Simson hätte die Gottesfeinde um ihn herum besiegen sollen und merkt aber auf einmal, die Philister sind ja gar nicht nur um mich rum, sondern die sind in mir drin. Ich bin mir sicher, jeder von uns, der ernsthaft Christ sein will, der den Geboten und Prinzipien Gottes treu sein möchte, der merkt es auch immer wieder. Die Welt, und damit meint die Bibel ja nicht unsere Welt mit den schönen Blumen und Bäumen und Seen und so und Bergen, sondern damit meint die Bibel alles, was so gegen Gott ist, das ist die Welt in der biblischen Sprache. Und wer mit Ernst Christ sein will, der merkt, die Welt ist ja in mir drin, die ist gar nicht nur um mich herum. Und eigentlich soll ich sie doch bekämpfen. Der Simson hat sich verliebt. Offensichtlich war er der Meinung, da kann man halt nichts machen, wo die Liebe hinfällt. Wörtlich sagt er zu seinem Vater, nimm mir diese Frau, denn sie ist in meinen Augen die Richtige. Mag ja sein. In seinen Augen vielleicht schon. Aber nicht in Gottes Augen. Das war seine Schwäche. Ich komme da gleich nochmal ausführlicher drauf zurück. Aber auf jeden Fall ist die Sache extrem aktuell, finde ich. Simson ist ein Mann wie wir. Aber jetzt möchte ich nur eine Sache ganz wichtig machen, bevor ich richtig in den Bibeltext noch einsteige. Und das finde ich so entscheidend bei Simson. Das könnte ein Schlüssel für uns sein. Da lebt das Volk Israel unter der Herrschaft der Philister. Die drängen dem Volk Israel ihre Götter auf, ihren Glauben. Die haben ihren eigenen Gott Dagon gehabt und so. Israel, das Volk, das eigentlich dem einzig wahren Gott gehört, muss anderen gehorchen. Und irgendwie haben sich da alle mit abgefunden. Ist halt so. Wir stehen halt unter Fremdherrschaft, kann man nichts machen. Nur einer nicht, nur der Simson nicht. Der will sich einfach nicht abfinden mit dieser erbärmlichen Lage Israels. Und sagt, da müssen wir doch aufstehen. Und das finde ich so großartig in Simson. Vielleicht hast du dich auch schon längst abgefunden damit, dass es in deinem Leben so erbärmlich zugeht. Dass es in deinem Glaubensleben so erbärmlich zugeht. Weil du längst nicht mehr Gott an die erste Stelle gesetzt hast. Du hast dich damit abgefunden, dass es in deiner Familie so erbärmlich zugeht. Weil wir es nicht mehr schaffen, freundlich und liebevoll und offen und ehrlich miteinander umzugehen. Weil ich was anderes bestimmt. Und immer Gott. Und da haben wir uns mit abgefunden, dass halt so ist. Und da müssen wir werden wie Simson, dieser Mann, der sagt, nein, so darf es nicht sein und so muss es auch nicht sein. Es gibt ja diesen Gott noch. Ein einziger wagt es, aufzustehen und den Kampf auf sich zu nehmen. Und da meine ich eben den Kampf um das Böse um uns rum und auch um die Feinde Gottes in mir. Es waren oft Einzelne, die sich damit nicht abgefunden haben und die dann Gott wieder gesucht haben und das auch mit großer Leidenschaft dann in ihre Umwelt hineingetragen haben. Ich hatte einen Mose, der war erstmal ganz allein vor dem Pharao. Also der Aaron war nur irgendwie so als Adjutant dabei, aber Das war einer, der hat sich nicht damit abgefunden, dass Israel unter Knechtschaft der Ägypter steht. Er hat sich nicht damit abgefunden, dass Israel fern ist von seinem Gott. Und Jesaja und Jeremia als Propheten Gottes nahezu allein gegen das ganze Volk, ein Jan Hus oder Martin Luther oder Johannes Calvin, die haben sich nicht abgefunden, sondern sind aufgestanden und wussten, wir müssen die Sache Gottes jetzt wieder hochhalten. Das waren so Simpsons irgendwie. Gott muss wieder ans Ruder in meinem Leben, in meiner Familie, in meinem Arbeitsplatz. Ja, der Simpson verbockt ganz viel. Wer die Geschichte liest, der denkt unter alles. Wie kann jemand, der von Gott so beauftragt ist, so viel Mist bauen? Er hatte so großes Potenzial und verzockt alles. Deshalb ist er uns nicht nur Vorbild, der Simpson, sondern er ist uns echte Warnung, dass wir es nicht auch so verbocken wie er. Aber Simpson ist für mich auch in diesem Sinn trotzdem Vorbild. Er ist für mich große Ermutigung. Ich verbock auch viel. Ich verspiele an manchen Stellen mein Potenzial und niemand, der älter als 40 ist unter uns, denkt nicht oft, warum habe ich so viel versäumt? Ich hätte mehr machen können aus dem, was Gott mir anvertraut hat. Wir haben auch ganz arg viel verzockt. 15-Jährige kapieren das noch nicht so ganz, wobei vielleicht auch schon ein bisschen. Aber ab 40 geht's los. Aber so jemand kann Gott gebrauchen. So jemand kann Gott gebrauchen, der auch viel verzockt hat. Und der sein Potenzial nicht ausgeschöpft hat. Gott hat den Simson gebraucht und der kann auch so uns gebrauchen. Auch das lerne ich aus der Simson-Geschichte. Jetzt also zu unserem Abschnitt. Das erste, diese drei Verse, die ich vorgelesen habe, diese seltsame Brautschau, diese seltsame Hochzeit. Das ist mein erster Gedanke jetzt. Eine merkwürdige Hochzeit. Ich lese nochmal diese drei Verse. Simson ging nach Timna hinab und er sah in Timna eine Frau von den Töchtern der Philister. Und er ging wieder hinauf und berichtete es seinem Vater und seiner Mutter und sagte, ich habe in Timna eine Frau von den Töchtern der Philister gesehen und nun nehmt sie mir doch zur Frau. Da sagte sein Vater zu ihm und auch seine Mutter, gibt es unter den Töchtern deiner Brüder und unter meinem ganzen Volk keine Frau, dass du hingehst, eine Frau zu nehmen von den Philistern, von den Unbeschnittenen? Simson aber sagte zu seinem Vater, diese nimm mir, denn sie ist in meinen Augen die Richtige. Eine merkwürdige Hochzeitsgeschichte. Und wenn ich merkwürdig sage, dann meine ich nicht nur seltsam, sondern meine ich, die Geschichte ist wirklich würdig, dass man sie sich merkt. Ich muss sagen, die Prinzipien für die Brautschau, die stehen. Die Prinzipien für die Hochzeit stehen. Ich zitiere mal aus dem Alten Testament, 2. Mose 34. Du darfst mit den Bewohnern des Landes, in das du kommen wirst, keinen Bund schließen, damit sie euch nicht zur Falle werden. Ihr dürft euch nicht vor ihren Göttern niederwerfen. Und ihr dürft auch nicht deren Töchter heiraten. Und eure Töchter dürfen nicht ihre Söhne heiraten. Denn die Partner eurer Kinder würden eure Kinder sonst von Gott abwenden. Das ist also logisch wie noch mal was. Da bräuchte man nicht mal die Bibel, um das zu kapieren eigentlich. Wenn ich Gott das Wichtigste finde in meinem Leben, und mal ehrlich, wenn man überhaupt an Gott glaubt, dann muss er einem ja das Wichtigste sein, sonst hat man ja Gott gar nicht ganz verstanden. Also wer wirklich glaubt, dass es einen Gott gibt und dass der sich um mein Leben kümmert, für den muss Gott das Wichtigste sein. Das muss mir nicht die Bibel sagen, das macht, sagt mir irgendwie der normale Menschenverstand. Also wenn man Gott glaubt, muss einem Gott das Wichtigste sein, sonst ist irgendwas ganz grob nicht verstanden worden. Oder man glaubt vielleicht auch gar nicht wirklich. Also, wenn ich Gott das Wichtigste finde, dann kann es ja nicht sein, dass mein Partner, dass meinem Partner etwas anderes viel wichtiger ist. Und ich kann das Wichtigste und Wertvollste meines Lebens, nämlich meine Beziehung mit Jesus, ich kann die gar nicht mit meinem Partner teilen. Das kann ja irgendwie gar nicht funktionieren. Das kann nicht richtig sein. Da bräuchten wir ja nicht mal ein Gebot von Gott. Jetzt gibt es aber, dieses Gebot von Gott. Schon im Alten Testament, ich habe es gerade vorgelesen, gibt nochmal zwei andere Stellen, wo das ganz deutlich dasteht. Und im Neuen steht es auch drin. in 2. Korinther 6. Mit dem Bild aus dem Ackerbau. Man kann einen Pflug nicht mit zwei Ochsen ziehen, von denen der eine immer nach links will und der andere nach rechts. Ungleiche Ochsen funktionieren nicht, wenn sie so unter einem Joch eingespannt sind. Ungleiche Ochsen funktionieren nicht, wenn man gemeinsam eine Verbindung eingehen will. Also ist so ein klares biblisches Gebot und jedem ist klar, ja, so muss es sein, sonst macht man sich und auch den anderen eigentlich sehr unglücklich. Das gilt übrigens nicht nur beim Heiraten. Ich glaube, dass es bei jeder Lebensverbindung gilt, wo es wirklich am Ende um was geht. Kann ich nicht mit jemand anderem mich unter ein Joch spannen, der ganz anders tickt wie ich. Also vielleicht kann ich nicht mal als Kompagnon in meiner Firma jemand als Partner haben, der die Steuererklärung schon ganz anders machen will wie ich. Da wird es immer schwierig bleiben. Also die Fakten sind klar, aber Simson reagiert auf den Hinweis seiner Eltern, diese nimm mir, denn sie ist in meinen Augen die Richtige. Aha, denke ich, das kenne ich, solche Momente kenne ich auch von mir. Ich weiß, was Gott will. Aber ich sehe es anders. Ich sehe es anders. In meinen Augen sehe ich es anders. Sie ist in meinen Augen die Richtige. Was für ein Offenbarungseid, der Simson da abgibt. Simson sagt ja relativ unverblümt und ungeniert, jetzt entscheidet nicht mehr Gott in meinem Leben, sondern ich entscheide es, was in meinen Augen das Richtige ist. Und es entscheidet auch nicht mehr mein Hirn, sondern meine Augen entscheiden. Meine Lust entscheidet. Das, worauf ich gerade Lust habe, das will ich tun. Es gibt manchmal große Schmerzen, bis man verstanden hat, es ist doch besser, auf Gott zu hören. Es sind Wege, die tun weh. Manchmal muss man die offensichtlich gehen. Es gibt doch niemanden, der uns mehr lieb hat als Gott selber. Das hat er uns ja bewiesen. Den Beweis hat er angetreten, als er seinen Sohn für dich geopfert hat. Gott hat dich so lieb. Er will dir nichts Böses. Er will dir auch nichts Gutes wegnehmen. Er will dein Bestes. Und deshalb sagt er, mach's so. Nur so macht Sinn. Und deshalb lasst uns nicht unseren Augen gehorchen, sondern Gott. Das gilt auch für die, die gerade nicht auf Brautschau sind, bei denen das vielleicht durch ist. Also, es war nicht recht. Die Eltern haben recht, die sagen, es müsste doch auch Töchter im Volk Gottes geben, die dem gleichen Gott nachfolgen. Und die muss nehmen. Da haben die Eltern recht. Aber jetzt muss ich was Eigenartiges sagen. Wie gesagt, die Prinzipien sind klar. Die Eltern sagen zum Simson, sie haben recht. Aber Simson geht trotzdem und will diese Frau heiraten. Und dann lesen wir in Vers 4, das habe ich noch nicht gelesen, da lesen wir sogar, dass das vom Herrn war. Ich lese Vers 4. Sein Vater und seine Mutter erkannten aber nicht, dass es von dem Herrn war, denn er suchte einen Anlass bei den Philistern. In jener Zeit herrschten nämlich die Philister wie Israel. Das war vom Herrn, dass der diese falsche Frau heiraten wollte. Nur Simsons Eltern haben es nicht kapiert. Prima, sagen wir, ist bei uns vielleicht auch so. Wenn wir anders wollen, als Gottes Wort es uns sagt, dann sagen wir, ja, das ist jetzt vom Herrn, dass ich das ganz anders mache, als wie es Gott will. Dann sage ich, halt mal, nicht ganz so schnell. Das ist die Geschichte von Simson, nicht meine. Und auch nicht deine Geschichte. Keiner von uns ist Simson. Der Prophet Hosea musste eine Hure heiraten. Denn er war Prophet und sollte durch diese Handlung zeigen, dass das Volk Israel gerade geistlich fremd geht, permanent einem anderen Gott nachfolgt und deshalb eigentlich Israel diese Hure ist. Der Prophet sollte ein Zeichen in Israel aufsetzen. Keiner von uns soll eine Prostituierte oder einen Stricher heiraten und keiner von uns soll diesem Gewerbe nachgehen. Das kann man nicht von der Bibel her ableiten, nur weil Hosea eine Hure heiraten sollte, als Prophet, als sein. Oder wer von uns ist Prophet? Die sind ausgestorben. Versteht ihr, so ist es auch hier. Das Prinzip gilt für alle, die nicht Simson oder Hosea sind. Aber warum sollte Simson das jetzt tun? Das ist die spannende Frage. Es gibt eine Antwort, die gleich hier steht. Weil Gott Israel von den Philistern befreien wollte durch Simson. Und da brauchte es auch einen Anlass, dass Simson gegen sie zu kämpfen begann. So steht's da. Gott braucht einen Anlass oder Gott hat einen Anlass gesucht bei den Philistern. Aber den Bibelkennern fällt jetzt vielleicht noch mehr auf. Die Ehefrau oder die Verlobte, das ist keine Spekulation, das kann man durchaus überall in der Bibel finden. Die Ehefrau oder die Verlobte ist in der Bibel, im Alten und auch im Neuen Testament, oft ein Bild für das Volk Israel oder auch für die Gemeinde Jesu. Also für die Leute, die an Jesus glauben. Die sind die Braut von Jesus. So wird es manchmal benutzt. Und klar, der Bräutigam ist dann ein Bild auf Jesus selber. Und wie Simson jetzt nach Timna hinabwandert, hinab, das heißt, in Süden geht's, manchmal auch geografisch geht's hinab, also es geht hinab. Und das hat immer in der Bibel auch so einen übertragenen Sinn, es geht hinab mit uns. Der Jona zum Beispiel, mit dem ging's immer bergab. Der ging dann nach Tarsus hinab und dann ging er ins Schiff hinab und dann vom Schiff ging er zum Fisch hinab. Das steht ein paar Mal da, mit dem ging's wirklich bergab. Und der Simson geht hinab nach Timna und sucht sich eine Frau aus der gottlosen Welt. So ist auch Jesus herabgekommen in die gottlose Welt, um sich eine Frau zu suchen, eine Braut zu suchen. Jesus hatte übrigens auch große Versuchungen zu bestehen, wie Simson auch. Davon berichtet die Bibel. Der Teufel versucht ihn, sein Jünger Petrus versucht ihn. Aber er ist nicht den Versuchungen erlegen. Das war bei Jesus anders als bei Simson. Deshalb ist Jesus auch der richtige Retter für uns. Und der Simson war nicht der richtige Retter oder nicht der endgültige Retter. Also ich muss es so sagen, die Brautschau von Jesus ist noch nicht zu Ende. Er sucht immer noch seine Braut. Er sucht immer noch die Menschen, die dann zu ihm gehören sollen. Er ist hier bei uns und sucht immer noch, wenn er sich zur Braut machen kann. Und er lädt ein, heute, dich. Es muss nicht so erbärmlich bleiben in deinem Leben, in deiner Hoffnungslosigkeit. Denn da ist einer aufgestanden, der gesagt hat, ich kann das nicht so lassen, wie es war oder wie es ist. Ich nehme den Kampf auf gegen die Philister. Und der sich da aufgemacht hat, war Jesus, der dich sucht. Und alle Prediger der christlichen Botschaft haben im Auftrag, von Jesus einzuladen. Zu ihm, deshalb lade ich ein. Deshalb bitte ich so sehr, lass dich finden von Jesus, von diesem Bräutigam, der sich mit dir vermählen will. Lass dich wieder finden von ihm, wenn du auf Abwege gekommen bist. Er kommt zum Glück auch in diese ganz gottlosen Situationen unseres Alltags und sagt, ich suche da nach einer Frau. Die Frau soll ich sein oder du. Also Jesus kommt wie Simson ins gottlose Timna zu dir. Das ist irgendwie diese merkwürdige Hochzeit. Ein paar Gedanken dazu. Jetzt kommt die nächsten vier Verse. Ich möchte noch über diesen Löwen reden, um den es jetzt geht. Und Simson ging mit seinem Vater und seiner Mutter nach Timna hinab. Als sie nun an die Weinberge von Timna kamen, siehe, da sprang ein Junglöwe brüllend ihm entgegen. Da kam der Geist des Herrn über ihn und er zerriss ihn, wie man ein Böckchen zerreißt, und er hatte gar nichts in seiner Hand. Aber seinem Vater und seiner Mutter erzählte er nicht, was er getan hatte. Und er ging hinab und redete zu der Frau, und sie war die Richtige in den Augen Simsons. Und nach einiger Zeit kehrte er zurück, um sie zu nehmen, und er bog vom Weg ab, um nach dem Kadaver des Löwen zu sehen. Und siehe, da war ein Bienenschwarm in dem Körper des Löwen und Honig. Den löste er heraus, nahm ihn in seine Hände und ging weiter, wobei er im Gehen aß. Und er ging zu seinem Vater und zu seiner Mutter und gab ihnen, und sie aßen. Aber er erzählte ihnen nicht, dass er den Honig aus dem Körper des Löwen herausgelöst hatte. Auch eigenartige Geschichte mit diesem Löwen. Und ich möchte auch diese Geschichte mit dieser Brille anschauen, die ich eingangs beschrieben habe. braucht keine Sorge haben, Viertel ist jetzt vorbei von meiner Predigt. Genau. Der Löwe. Der Löwe ist auch ein guter Bekannter in der Bibel. 1. Petrus 5, Vers 8, da steht mal so, seid nüchtern, wacht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und dem widersteht standhaft durch den Glauben, so steht's da. Die Bibel selber sagt also, der Teufel ist der Löwe, der König der Tiere, ein ganz starker, vor dem sich alle fürchten. Und Simson besiegt den. Aber da ist die Spur ja nicht schwer zu finden. Es gab nur einen, der den Teufel besiegt hat. Jesus hat den Kampf gegen diesen brüllenden Löwen aufgenommen und ihn zerrissen, sodass er jetzt über uns keine Macht mehr hat. Und dann sehen wir dieses Bild, wie der Simson aus dem Bienenschwarm, der sich da im Löwenkadaver eingenistet hat, wie er den Honig herausholt. Und dann steht er da, die Hände voller Honig und verteilt ihn noch an die Menschen, die mit ihm unterwegs waren, an seine Eltern. Das ist tatsächlich so. Dieser Kampf von Jesus gegen den Teufel war ein harter. Golgatha, das Kreuz steht für diesen Kampf. Und schon am Anfang der Bibel sagt Gott, der Nachkomme der Eva wird dem Teufel den Kopf zermalmen und der Teufel wird diesem Nachkommen, also Jesus, in die Ferse stechen. Wir wissen das, der Kampf gegen den Teufel war für Jesus tödlich. Aber er hat den Teufel besiegt, er hat diesen Löwen besiegt. Und am Ende ist es die beste Nachricht, die es in dieser Welt gibt. Jesus hat den Tod überwunden, er hat die Macht dem Teufel entrissen, er hat selber die Herrschaft übernommen, er hat den Tod getötet und das Leben hat das Licht der Welt erblickt, und zwar für immer. Und das ist tatsächlich so eine süße Nachricht. Süß wie Honig. Zur damaligen Zeit gab es nichts Süßeres als Honig. Zucker oder so gab es nicht. Und jetzt steht Jesus sozusagen mit von Honig triefenden Händen da und bietet es uns an. Wir dürfen davon abhaben, von dieser guten Nachricht, von dieser süßen Wahrheit, die es gibt in unserer Welt. Wir dürfen uns das zu eigen machen, dass dieser Löwe besiegt ist. Und davon können wir alle uns sättigen. Und noch eins möchte ich zum Löwen sagen. Und dann ist unsere Zeit leider schon rum. Ich möchte nur ganz so viel sagen in diesem Kapitel irgendwie. Aber jetzt nur noch das eine. Da drehe ich die Brille noch ein bisschen rum. Ein bisschen anders hin. Jetzt habe ich gerade gesagt, der Simson, Jesus besiegt den Löwen. Jetzt gehe ich noch ein bisschen so darauf ein, dass der Simson auch ein Bild für uns ist. Der Simson war doch einer, der sich nicht abgefunden hat mit der Erbärmlichkeit des Volkes Gottes. Einer, der aufgestanden ist und gesagt hat, wir gehören doch Gott, wir gehören nicht den Philistern. Da will ich dagegen aufstehen, dass es so erbärmlich in meinem Leben mit meinem Christsein ist. Ich will mich nicht abfinden, dass es Fremdherrschaft gibt. Und ich wünschte mir ja eben, dass wir Christen aufstehen und dass wir merken, wir sind fremdbeherrscht, nicht Gott regiert uns, sondern irgendein anderer. Und da müssen wir aufstehen wie Simson. Und wenn man das macht, dann merkt man auf einmal, es kommen immer wieder so komische Kämpfe in meinem Leben. Immer wieder kommen da Löwen. Und gerade dann, wenn man nicht dran denkt, Simson ist unterwegs zu seiner Frau, beziehungsweise zur zukünftigen Frau. Ich glaube, der denkt gerade überhaupt nicht dran, dass da gleich ein Löwen um die Ecke kommt und ihn anbrüllt und fressen will. Der ist einfach ganz unbedarft. Freut er sich vielleicht auf seine Braut oder so? War mit den Gedanken ganz woanders? Und plötzlich springt der Löwe um die Ecke. Das kenne ich aus meinem Christsein auch. Plötzlich, ohne dass man es erwartet, kommen Schwierigkeiten, kommen Anfeindungen, kommt irgendeine Katastrophe auf mich zu, kommt plötzlich Sand ins Getriebe meiner Beziehungen. Und es will meinen Glauben ins Wanken bringen. Und wie Simson, das ist so toll, wie das da steht, der hatte nichts in der Hand. Das trifft ihn völlig unvorbereitet. Wir haben nichts in der Hand gegen diesen Löwen, der in unserem Leben da ist. Wir sind dem erstmal schutzlos ausgeliefert. Wäre eigentlich anders gewesen, wenn er irgendein Gewehr in der Hand gehabt hätte oder so. Aber er hatte nichts. Aber er gewinnt den Kampf. Woran lag's? Hier steht es einfach so, der Geist des Herrn geriet über ihn und er zerriss den Löwen, wie man ein Böckchen zerreißt. Ich habe jetzt ehrlich gesagt noch nie ein Böckchen zerrissen, habe ich auch nicht vor. Ich stelle mir auch nicht so einfach vor, dass es so ein Kinderspiel wäre, ein Böckchen zu zerreißen. Ich weiß, dass meine Kinder, als sie nur Babys waren, relativ robust waren. Da denkt man immer, da geht alles kaputt, wenn man da anfasst, aber irgendwann merkt man, der hält, der Arm hält, der Kopf hält auch. Also das ist nicht so einfach, da was wegzureißen, also jetzt nicht bei meinen Kindern, aber beim Böckchen vielleicht. Aber ich verstehe, was damit gemeint ist. Ein Böckchen ist wahrscheinlich Pipifax gegenüber so einem Löwe. Und der Simson kann den Löwen besiegen, weil der Geist des Herrn auf ihm war. Den Geist des Herrn, den hat jeder, der an Jesus glaubt. Epheser 1, Vers 13, 14 sagt es ganz deutlich. Jeder, der sein Leben an Jesus hängt und gehängt hat, der hat den Geist des Herrn. Aber es liegt jetzt auch an uns, dass wir diesem Geist Raum geben und ob er das Sagen in unserem Leben bekommen hat, das können wir tun. Dass wir Gott immer mehr gehorchen und dass wir uns immer mehr auf das ausrichten, was Gott in meinem Leben möchte, dann geben wir dem Geist mehr Raum. Und wenn dann ein Kampf kommt, dann nehmen wir diese Kraft Gottes in Anspruch und rechnen damit, dass der Geist Gottes für uns da ist. So geht Christenleben. Und dann lasst uns machen, wie Simson, den Löwen zu reißen. Nicht nur so halb totschlagen oder einschläfern, bis dass er nachher wieder wach wird, sondern zu reißen, aus dem Weg schaffen. Radikal gegen das, was uns bedroht, angehen. Radikal die Wege abschneiden, auf denen wir uns befinden und wir wissen, es sind die falschen Wege. Da muss man Löwen zerreißen. Nicht mal nur sagen, jetzt mache ich ein bisschen Pause und später gehe ich weiter den Weg. Nee, man muss ihn abschaffen. Und dann, wenn wir den Kampf gewonnen haben, dann bleibt Süßigkeit übrig. Dann wird unser Leben wieder süß. Und so süß, dass wir sogar anderen abgeben können von dieser Süßigkeit, die wir bei Jesus finden. Und das ist unsere Bestimmung. Uns von Jesus heiraten lassen. Selbst dann zu jemand werden, der aufsteht, um alle Fremdherrschaft abzuschütteln. Denn wir gehören ja jetzt Jesus, wir gehören nimmer jemand anderem. Wir müssen uns nicht abfinden mit der Erbärmlichkeit unseres Lebens. Und dann wollen wir Leute werden, die die Kämpfe, die es auch in unserem Christsein gibt und geben wird, die diese Kämpfe angehen. Wir dürfen Leute sein, die dann siegen, weil sie den einen haben, der allein uns die Kraft in diesen Kämpfen gibt. Und das ist Jesus. Und ich bete noch mit uns. Herr Jesus, wir sind dir sehr dankbar, dass du in unsere gottlose Welt gekommen bist und auch in unser gottloses Leben und uns gesucht hast als Frau, als Braut für dich. Wir wollen uns auch von dir finden lassen. Bete jetzt einfach für alle die irgendwie fern sind von dir und die jetzt aber auch hören, dass du sie suchst, dass du sie heiraten möchtest, dass du mit ihnen eine Verbindung eingehen möchtest. Und wir wollen dann selber Leute sein, die aufstehen und uns nicht abfinden mit der Erbärmlichkeit unserer lauen Frömmigkeit, mit der Erbärmlichkeit unseres gottlosen Lebens. Wir möchten diese Kraft, die du in uns, die dein Geist in uns schenkt, wir möchten auch mit dieser Kraft leben. Amen.